Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich bin Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Ja, die heutige Podcast-Folge ist der Abschluss meiner Podcast-Sommerpause. Das heißt, es gibt eine 4. Folge, die als Klassiker gelten kann, nämlich mit der wunderbaren Jana Friedrich. Jana Friedrich kennst du vielleicht, weil sie eine sehr bekannte Hebamme ist und den berühmten Hebammenblog schreibt. Also unter hebammenblog.de findest du ganz viele wunderbare Texte von Jana Friedrich. Und ich freue mich sehr, dass sie sich hier Zeit genommen hat, um über den Geburtsplan zu sprechen. Vielleicht hast du auch schon mal drüber nachgedacht, einen Geburtsplan für dich selbst zu schreiben. Und Jana erzählt genau aus Hebammensicht, was gut ankommt, was vielleicht eher nicht so gut ankommt. Und ich glaube, du kannst sehr, sehr viel aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Ich wünsche dir viele gute Erkenntnisse und viel Freude mit diesem Klassiker aus meinem Podcast. Hallo liebe Jana, wie schön, dass du wieder in meinem Podcast zu Gast bist. Wir wollen heute sprechen über den Geburtsplan. Da gibt es immer mal wieder Unsicherheiten. Wie ist das eigentlich? Kann ich dann mit meinem Geburtsplan in die Klinik kommen und den einer Hebamme in die Hand drücken? Oder ist es irgendwie unhöflich? Und du selber arbeitest ja als Hebamme in Berlin. Im Moment glaube ich gerade nicht. Aber erzähl doch mal selber ein bisschen, was du so machst.
Was ich so mache. Ah ja, also genau. Also ich bin seit über 20 Jahren Hebamme und ich habe in diesem Bereich schon, ich glaube, fast überall gearbeitet, also in 2 verschiedenen Kliniken in Berlin, in der Vorsorge, in der Wochenbettbetreuung. Ich habe in der Gyn-Praxis eine Hebammensprechstunde geleitet. Ich mache Unterricht an Berliner Schulen, meistens in Grundschulen, aber auch in weiterführenden Schulen und ich gebe super gerne Geburtsvorbereitungskurse. Vor allem, weil ich irgendwann so in der Klinik gemerkt habe, es ist einfach total wichtig, gut vorbereitet da anzukommen. Mhm. Genau, dann habe ich 2 Bücher geschrieben über Geburt oder Geburtsvorbereitung im weitesten Sinne. So ein ganz einfaches, was so einen guten Einstieg gibt und eins über Geburtsgeschichten. Ich finde ja Geburtsgeschichten auch immer so spannend und man kann so ganz, ganz viel draus lernen. Ja.
Ja. Du kannst doch gerne sagen, wie die heißen, weil ich die hier im Podcast beide ständig empfehle. weil ich sie so gut finde.
Genau. Genau, also das eine ist das Geheimnis einer schönen Geburt, was einfach so ein Einstieg geben soll. Das andere heißt, jede Geburt ist einzigartig und ist halt eine Sammlung von schönen Geschichten. Und ich blogge seit 2012, ich habe 10-Jähriges dieses Jahr, auf hebammenblog.de. Zu allen möglichen Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.
Ja. Genau, und du hast halt vor allem auch ganz, ganz viel Erfahrung als Hebamme in einer Klinik. Und du hast ja auch nochmal das Studium obendrauf gesetzt dann. Ne? Das hast du, glaube ich, jetzt ganz vergessen.
Stimmt, genau, ja. Richtig, genau. Ich habe bis letztes Jahr habe ich dann nochmal studiert, also habe nochmal als Quereinsteigerin Hebammenwissenschaften studiert. Und weil ich das einfach immer schon gerne wollte, also als ich die Ausbildung gemacht habe vor wie gesagt über 20 Jahren, hieß es immer schon, die Akademisierung kommt. Und es hat lange, lange gedauert, bis es tatsächlich in Deutschland angekommen ist. Aber das wollte ich einfach gerne nochmal wissen. Und es war auch toll. Ja, kann ich nur empfehlen.
Mhm. Ja, wunderbar. Also du bist wirklich eine Hebamme, die viel Erfahrung hat und schon lange im Beruf ist. Und mich würde jetzt natürlich interessieren, wie reagierst du denn so auf Geburtspläne? Wie findest du das? Vielleicht auch erstmal, was sind überhaupt Geburtspläne? Vielleicht weiß nicht jeder, was wir überhaupt meinen.
Was ist ein Geburtsplan? Genau. Also ein Geburtsplan ist eigentlich meistens ein Zettel, auf dem aufgeschrieben wurde, was sich eine Schwangere für ihre Geburt wünscht, was sie möchte, was sie vielleicht vermeiden möchte. Also eigentlich so ein bisschen so eine Wunschliste. Und die können ganz unterschiedlich aussehen, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber also ich kann sagen, als die ersten Geburtspläne zu mir kamen im Kreißsaal, fand ich die gar nicht gut. Ich fand es ganz furchtbar. Man muss dazu sagen, das ist so ein Trend, der aus den USA kam. Also ich glaube, dort wurden die Geburtspläne zuerst geschrieben. Und dort gibt es eine ganz andere Geburtshilfe als bei uns. Ja, also es unterscheidet sich schon sehr, wie das alles funktioniert. Und dadurch war das vielleicht so ein bisschen so ein Kulturschock. Ja, also die waren so formuliert und hatten solche Forderungen, also ich konnte das gar nicht gut annehmen als Hebamme. Ich fand das irgendwie ganz schlimm. Ich hatte das Gefühl, dass es voller Misstrauen uns gegenüber war. Und dann habe ich immer so gedacht, naja, also warum kommt jemand zu uns in die Klinik, wenn er eigentlich alles ablehnt, was in dieser Klinik vielleicht passiert? Und andererseits gab es eben Wünsche dort, die waren für uns total selbstverständlich. Also das haben wir schon immer so gemacht und deshalb war das so, also es war irgendwie schräg. Ja, ich fand es am Anfang wirklich sehr befremdlich, diese Pläne. Und dann dann habe ich mich irgendwie damit beschäftigt und habe eigentlich dann so festgestellt, ja, vom Sinn her eigentlich ist es doch wirklich das, was man sich wünscht, ja, also dass eine Schwangere sich wirklich hinsetzt und sich vorher überlegt, was möchte ich für meine Geburt, wie möchte ich meine Geburt haben. Also es ist ja eigentlich ein ganz hoher Grad von Selbstbestimmung, ne? Sich das vorher zu überlegen und genau zu wissen, was man möchte, was man nicht möchte, was einem wichtig ist für die Geburt und dass es eigentlich perfekt ist, sowas zu tun. Und dass es wirklich nur, dass die Formulierung halt komisch sind. Also dass man sozusagen das vielleicht ein bisschen anders formulieren muss und schon ist es was ganz Wunderbares.
Ja. Und gibt es da was, wo du sagst, gibt es da Tipps, wo du sagst, so hole ich eigentlich die Hebammen total mit ins Boot und so fühlen sich alle wohl oder möglichst viele wohl?
Ja, also genau. Also dass man es halt nicht so es hört sich doof an, ja, aber angreifend formuliert. Also es ist wirklich teilweise so formuliert, dass man sich gegen ganz vieles verwehrt und dass es war teilweise einfach komisch geschrieben. Wie gesagt, es gab so, ich glaube, es gab viele wie so Templates, ja, die immer einfach benutzt wurden und die gar nicht persönlich waren, die dann, glaube ich, auch nicht so viel bringen, weil ich glaube, es ist schon wichtig, sich wirklich selber zu überlegen, was man möchte. Und ich glaube, dass es sehr variiert, ja, von Person zu Person. Und was ich immer ganz schön finde, ist, wenn es wirklich einfach so entweder einfach Stichpunkte sind, die aufgeschrieben werden, oder wenn es einfach eine kleine persönliche Formulierung hat oder so. Also ich glaube, dann kann man damit irgendwie gut umgehen, ja. Und dann würde ich keinen Roman schreiben.
Ja.
Wir haben ja auch immer ganz schön viel zu tun, ne? Und müssen sowieso, wenn ein Paar zur Geburt kommt, uns die Akte anschauen und schnell rüberlesen, was ist wichtig. Und wenn man dann noch irgendwie einen zweiseitigen Geburtsplan hat, der vollgeschrieben ist, dann dauert es halt eine Weile, bis man zu den wichtigen Punkten kommt. Und insofern würde ich immer dafür plädieren, dass man einmal sich vielleicht hinsetzt und für sich selber so richtig ausführlich runterschreibt, was man möchte. Und dann für die Hebamme oder für das geburtshilfliche Team einfach nur so ein paar Stichpunkte macht und die wichtigsten Sachen ganz kurz und knapp aufschreibt. Also das finde ich immer ganz hilfreich. Und ich freue mich eigentlich immer darüber und kann dann immer so für mich im Kopf abhaken, so, das ist eh so, da müssen wir mal drüber reden. Oder, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja auch, manchmal gibt es was aus der Anamnese dann gegen irgendwas spricht, ja, oder wo man sagen kann, das funktioniert nicht oder es funktioniert bei uns nicht aus diesem Grund oder da müssen wir drüber sprechen. Und weil das so ungünstig ist, über solche Dinge bei der Geburt zu sprechen, da will man ja bestenfalls gar nicht mehr so viel irgendwie kommunizieren, vor allen Dingen nicht über Dinge, wie man was will. Finde ich es super, wenn man sich eben schon Gedanken macht, bevor man zu dem Anmeldungsgespräch von der Geburt geht. Ne? Das ist ja ein paar Wochen vorher. Mhm. Und dass man einfach da diesen Zettel, diese Liste, diesen Brief einfach schon mitbringt. Und den dann quasi rüberschiebt und sagt, so, hier, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, gibt es irgendwas, was dagegen spricht oder ist das alles für euch so in Ordnung? Gibt es da irgendwelche Punkte, über die wir sprechen müssen? Das ist natürlich ideal, weil dann ist man entspannt, man hat noch keine Wehen, man kann in Ruhe darüber sprechen. Und also das ist jetzt so meine Perspektive, ja, als Hebamme, aber für die Frauen oder für die Familien finde ich es eben auch gut, dass sie dann schon so eine kleine Einschätzung kriegen, wie wird das denn angenommen von meinem Gegenüber? Ja,
ja.
Ist da jemand, sitzt da jemand, der dann sagt, was ist das denn? Das sind ja hier komische Wünsche oder also so würde man es vielleicht nicht sagen, aber man kriegt ja so ein Gefühl dazu, ne, wie das angenommen wird. Oder ist derjenige, der dort sitzt, super offen und freut sich darüber und ja, ich glaube, da hat man schon so einen ganz guten, eine ganz gute Idee, ob das passt mit den eigenen Wünschen und dem Geburtsort, den man sich ausgesucht hat.
Jetzt frage ich mich natürlich, wie ist das? Also kann man denn überhaupt aus diesem Erstgespräch wirklich ernsthaft sehen, wie ist das Team, wie ist die Stimmung im Kreissaal, wie offen ist diese Klinik für meine Wünsche oder auch nicht? Also ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die man sicher schon rausfinden kann. Zum Beispiel gibt es einen standardvenösen Zugang oder ist man da flexibel zum Beispiel? Weil da wird sicherlich die Hebamme, die dort dieses erste Gespräch macht, auch ja so sprechen, rein faktisch, wie es da in der Klinik normalerweise gehandhabt wird. Aber wie ist es denn mit dieser Stimmung oder ob man offen ist oder verschlossen? Weil das ist ja wirklich von Hebamme zu Hebamme unterschiedlich. Und jedes Team ist ja auch ein bisschen, also durchwachsen, sage ich mal, ne? Also durchmischt mit unterschiedlichen Persönlichkeiten.
Ja, klar, da hast du total recht, ne? Also klar, also sowohl wenn man zu einer Kreißsaalführung geht oder zu einer zur Anmeldung oder so, dann kann es natürlich immer sein, dass es alles irgendwie ganz großartig rüberkommt oder auch gar nicht, ja, wie du sagst, ne? Also es kann dann anders sein, als es letztendlich im Kreißsaal ist. Und natürlich, es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass man genau diese Person wieder trifft, ja, die da in der Anmeldung saß, die einen dann vielleicht auch bei der Geburt begleitet. Insofern klar, es wird irgendwie immer Abweichungen geben, aber ich denke, so generelle Sachen, wie du gesagt hast, wie Dinge gehandhabt werden, sind ja eigentlich klar, ne? Und da denke ich schon, wenn man eben mit seinen Punkten kommt und sagt, hier, das möchte ich vermeiden, dann sieht man irgendwie schon, ob diejenige, die dort sitzt, dann irgendwie sagt, ne, das geht aber nicht oder das ist bei uns aber immer so. Und das ist ja dann ein Standard, der in der Klinik existiert.
Genau. Also das aber heißt, natürlich, dass man, ja, entschuldige, das heißt, dass man mehr auf den Inhalt achtet als auf das, wie etwas formuliert wird, ne? Weil
ja,
das kann wieder
so
ist
natürlich
so
eine, total oder? Schwierig, ne?
Schwierig,
das ist total,
ne?
Schwierig, weil natürlich dieses Bauchgefühl dann auch mitkommt, ne? Und man irgendwie so guckt, wie fühle ich mich hier und mag ich die oder so. Und das kann natürlich einen Wahnsinns Einfluss haben. Und dazu kommt ja auch wieder dieses Zeitproblem, was wir dann wieder haben, ne? Also zum Beispiel an der Klinik, in der ich jetzt lange gearbeitet habe, hatten wir 20 Minuten für so ein Vorgespräch.
Ja,
und wir mussten in diesen 20 Minuten die Anamnese checken, ja, also die Anmeldungskarte sozusagen auch ausfüllen, in den Mutterpass gucken, schauen, was es für Besonderheiten gibt und das alles schnell rauskriegen, dann auch noch ein paar Dinge erzählen, also die einfach wichtig waren, wann soll sie zur Geburt kommen oder ne, also solche Dinge und 20 Minuten, ja, und dann noch irgendwie Fragen beantworten zu wollen in dieser Zeit ist halt echt herausfordernd. Insofern kann es dann durchaus sein, dass man da einfach auch ein bisschen irgendwie schnell macht und nicht so die Zeit sich nehmen kann, wie man es vielleicht gerne möchte oder wie es schön wäre, ja, dass es sich dann auch gut anfühlt. Also ja, da gibt es so ein paar Schwierigkeiten natürlich in diesem ganzen System, ne? Die werden wir jetzt irgendwie nicht aufklären können, aber die existieren und das muss man so ein bisschen wissen.
Genau, weil das war genau der Punkt, auch an der anderen Klinik. 20 Minuten für dieses Gespräch, wo die Hebammen gesagt haben, ganz ehrlich, wir rotieren so. Manchmal kommen die Frauen 5 Minuten zu spät oder 10. Wir sind dann richtig im Stress und müssen es super schnell machen. Und dann, wenn man dann irgendwie 8 Frauen nacheinander, dann kann es halt sein, dass man irgendwann nicht mehr so nett ist, ne? Und das aber gar nicht, dass die Hebamme an sich nicht so nett wäre oder nicht so offen wäre, sondern einfach dieser Zeitdruck dazu führt, dass man eigentlich gar nicht so liebevoll sich zuwenden kann der Person, wie man es vielleicht im Geburtsprozess machen kann, weil da vielleicht weniger Zeitdruck ist. Aber ist ja auch so. Manchmal ist sie auch da. Genau, also
hoffentlich, genau, ja.
Genau, das hoffentlich. Ja, ja. Ja, es ist ja einfach eine schwierige Situation gerade.
Ja, Ja, also gerade speziell, aber ja auch insgesamt, ne? Mhm. Also es ist ein Problem, ja. Wir wissen alle, dass eine intensive 1:1 Betreuungsbeste ist. Es steht sogar in den Leitlinien, dass es wünschenswert wäre, die zu erreichen. Aber wir können es personaltechnisch einfach nicht abbilden.
Ja.
Das ist wirklich problematisch. Also das ist ja für uns Hebammen ja auch ganz schlimm. Wir leiden da ja auch total drunter, ne, dass wir irgendwie dann.
Ja.
Die Arbeit, die wir gerne ganz anders leisten würden, also dass wir dafür einfach so wenig Zeit haben, dann auch oft selber so unzufrieden sind damit.
Ja, klar, vor allem, wenn man sich immer die Zeit nehmen muss für die Sachen, die man vielleicht gar nicht so gerne macht, wie zum Beispiel alles zu dokumentieren aus der Geburt, wo man dann quasi so eine Schreibtischtätigkeit hat, weswegen man ja wahrscheinlich eher nicht Hebamme geworden ist, denke ich mal, ne? Und das muss gemacht werden. Und die liebevolle Begleitung, die muss dann hinten anstehen, das ist natürlich dann auch einfach ätzend, ne?
Ja, also Dokumentation ist natürlich super wichtig, also das ist ja klar. Und ich glaube, da wird sich auch einiges verändern. Also in meiner Klinik schreitet die Digitalisierung da auch sehr voran, so dass man eigentlich dokumentieren kann, immer gut in dem Raum, in dem halt auch man die Frau betreut. Also man ist dann zwar nicht am Bett, aber an dem Schreibtisch direkt im Zimmer kann immer an den auf den Computer zugreifen und dort dokumentieren. Mhm. Kann das auch in jedem anderen Raum noch machen. Also auch wenn man in einem anderen Raum gerade was anderes zu tun hat, kann man da immer noch dokumentieren aus sozusagen für die andere Person, was eine super Hilfe schon ist, weil man nicht mehr die Akten hin und her tragen muss oder ne, bei der Akte sein muss. Insofern, ich glaube, es wird auch dafür bessere Lösungen geben. Aber ja, es ist ein Riesenproblem, ne? Also viele, viele andere Tätigkeiten wie, also es ist ja von Kreißsaal zu Kreißsaal auch unterschiedlich, aber wir müssen ja auch teilweise also Betten abziehen. In manchen Kliniken müssen Hebammen sogar putzen, Betten wieder beziehen,
Wahnsinn,
durchlüften, zwischendurch gynäkologische Patientinnen unterstützen, alle möglichen Dinge tun, ne? Also klar, das ist zum Telefon rennen, zur Tür laufen. Da gibt's viel drumherum,
ja.
was geleistet werden muss, was einfach geleistet werden muss. Und da bleiben manchmal die schönen Betreuungen ein bisschen auf der Strecke. Aber wir bemühen uns da immer sehr, das trotzdem so gut es irgendwie geht hinzukriegen. Und wenn wir wissen, was die Frauen wollen, ist es natürlich hilfreich, ne, weil man einfach auf bestimmte Dinge Rücksicht nehmen kann, noch viel besser, wenn man einfach weiß, ah ja, sie hat sich Gedanken gemacht, sie möchte das so und so. Und wenn man das eben mit einem schnellen Blick erkennen kann, dann ist das super hilfreich.
Ja,
genau. Und auch bei, zum Beispiel auch bei Schichtwechseln, ne? Das ist ja so, also dieser Geburtsplanzettel, der dann mitgebracht wird, der kommt ja in die Akte. Mhm. Der liegt dann da und kann ja auch bei jedem Schichtwechsel sozusagen wieder eingesehen werden. Und auch da ist es dann super, wenn es mit einem kurzen Blick geht, ein paar Stichpunkte sind. Also es gibt natürlich auch immer eine Übergabe von Hebamme zu Hebamme. Aber da stehen natürlich die medizinischen Dinge an erster Stelle und dann die Wünsche an zweiter Stelle, sind auch wichtig, müssen auch übergeben werden. Aber dafür ist es auch toll, dass man selber dann nochmal einen kurzen Blick werfen kann und sehen kann, ah ja, okay, das hat sie sich überlegt.
Ja, genau. Ja, bei mir im Kurs gibt's ja auch einen Geburtsplan, wo man dann sozusagen ankreuzen kann, weil ich auch eben überlegt habe, wie kann man es halt möglichst einfach machen, also dass man es eben ganz schnell halt überblicken kann, ah okay, das will sie nicht oder nur im Notfall, ne, so das und das möchte sie gern, dass man das einfach schnell überblicken kann. Und da gibt es auch eine andere Podcast-Folge dazu, die werde ich natürlich hier in den Shownotes auch nochmal verlinken, wo ich über die einzelnen Punkte spreche, die in so einem Geburtsplan gut reinkommen können oder hingehören. Gibt es was, wo du sagst, das ist, findest du ganz besonders wichtig, dass das im Geburtsplan vermerkt ist, aus deiner Erfahrung?
Nur ganz kurz, weil ich immer wieder gefragt werde, wie man meine Methode am besten lernen kann. Ich habe extra dafür einen Kurs entwickelt, den bereits viele tausend Frauen und Paare absolviert haben. Die Wirksamkeit wurde inzwischen wissenschaftlich bestätigt und du findest ihn ganz einfach auf meiner Website. Link in den Shownotes. Jetzt geht's weiter.
Ja, also meistens, also die wichtigsten Dinge sind eigentlich immer die ein bisschen ungewöhnlicher sind oder die nicht ganz so oft vorkommen. Weil, also ich sag mal so, so dass eine Frau irgendwie sagt, oh, ich möchte alles so natürlich wie möglich, das ist ja fast so der Standard. Ich glaube, mit dieser Idee geht ja fast jede Frau in die Geburt. Auch wenn sich das dann verändern kann, ja. Aber das ist auch, also in den Studien, wenn Frauen erstmal befragt werden, wenn Schwangere befragt werden, dann sagen die allermeisten, ich möchte es eigentlich so natürlich wie möglich. Ja, also deshalb, das ist was, was einfach in diesem Satz auch schon alles beinhaltet. Mehr muss man dann dazu auch nicht sagen. Dann ist klar, dass man nicht unbedingt einen Zugang möchte oder dass man, ne, also Eingriffe vermeiden möchte. Aber wenn Dinge abweichen oder wenn es zum Beispiel bestimmte ganz große Ängste gibt zu bestimmten Themen oder so. Sowas ist natürlich super wertvoll zu wissen, ja, also dass es irgendwie Themen gibt, die sehr sensibel sind oder dass es irgendeine schlechte Erfahrung mit irgendwas gab und dass man das diesmal am liebsten vermeiden möchte, in dieselbe Situation zu kommen oder so. Solche Spezialitäten sind natürlich, also das ist wertvoll, ne, das zu wissen.
Ja.
Und da ist es so, dass einem selber das ja ganz klar ist, aber dem Gegenüber ja nicht unbedingt. Und dass man vielleicht auch, das kennst du ja auch, dass man in dem Moment, wenn man unter der Geburt ist und arbeitet, dass man das dann vergisst oder auch nicht mehr kommunizieren möchte, ne? Deshalb ist es so wichtig, sich sowas vorher ganz gut zu überlegen und aufzuschreiben. Also irgendein Beispiel, keine Ahnung. Einem ist es sehr unangenehm, untersucht zu werden vaginal. Ja, das findet man irgendwie ganz, ganz schlimm. Und man braucht dafür, man wünscht sich, man sagt, okay, es muss halt mal sein, aber man wünscht sich dann ganz, ganz viel Ruhe, ganz viel Intimität und viel Zeit. Dass man sowas dann einfach aufschreibt, ja, dass man sagt, das ist was für mich schwierig ist. Und also, ne, das hört sich jetzt wieder so schlimm an, als wenn wir sonst super unsensibel sind, irgendwie zack, untersuchen. Natürlich nicht, ne? Aber wenn es halt speziell ein Thema für einen ist, dann ist das für uns einfach auch super gut zu wissen, dass man wirklich dann auch eine Situation vermeidet, wo man irgendwie, das vielleicht triggert.
Ja, absolut, absolut. Und dann gibt es natürlich ganz unterschiedliche Sachen. Ich hatte jetzt auch eine Frau begleitet, die gesagt hat, sie hat so eine Spritzenphobie und sie hat so Angst, dass sie da eben so einen Standardzugang bekommt und so. Mhm. Wo ich gesagt habe, dann geh unbedingt hin und sag, du hast diese Spritzenphobie. Also bau dir sozusagen dein Team, ja, nimm sie mit ins Boot. Also deine Verbündeten, dass die Hebammen halt wissen, das ist dein Problem. Und dann, wenn es eben sein muss, dann ist man dann besonders sensibel. Wenn es sich vermeiden lässt, dann ist gut, ja.
Ja,
und so geht's absolut. Eben, hat ja jede Frau unterschiedliche Bedürfnisse, ne?
Genau. Das ist super wertvoll zu wissen, ne? Sowas. Dann kann man einfach die Situation so gestalten, dass man darauf gut Rücksicht nimmt. Dann guckt man, kann man gut fragen oder kann man die Begleitperson fragen, was kann man irgendwie tun, um diesen Moment jetzt doch, also wenn es dann doch sein muss, irgendwie gut zu gestalten oder so.
Genau. Und dann ist es nämlich auch toll, wenn die Begleitperson eben auch Bescheid weiß. Es gibt ja manchmal Frauen, die sagen, ich will das einfach auf mich zukommen lassen. Ich habe jetzt auch nicht besonders Angst vor der Geburt. Ich lasse das einfach alles so passieren, wie es halt passiert. Es wird schon irgendwie werden. Und was denkst du denn dazu? Also sich quasi vorher überhaupt keine Gedanken zu machen, sondern zu sagen, ich gehe jetzt einfach da in die Klinik, die bei mir da um die Ecke ist und dann werden die schon machen. So,
ja,
ist das eine gute Herangehensweise? Ja.
Also eigentlich ist das ja super, ne? Also dass man irgendwie sagt, also das zeigt ja, dass man eigentlich so eine ganz gute Grundeinstellung zu einer Geburt hat, ne? Also dass man irgendwie grundsätzlich sagt, ach, das wird schon, ich werde da schon klarkommen und ich vertraue den Personen, die da sind und wir machen das gemeinsam und es wird alles super. Also eigentlich ist es ja eine gute Idee. Aber Geburt ist ja schon eine sehr spezielle Erfahrung, eine sehr existenzielle Erfahrung. Und man kommt, also die meisten Frauen kommen ja innerhalb einer Geburt mal an so einen Punkt, wo sie schon wo sie schon ganz schön arbeiten und manches auch in Frage stellen. Also zum Beispiel in Frage stellen, ob das noch normal ist, ja, weil es eben doch, ja, so, ne, also wenn man diese Erfahrung noch nie gemacht hat, es ist ja schon ne? sehr herausfordernd, genau. Und ja. Und wenn man dann da so sehr unvorbereitet an so einen Punkt kommt, dann ist es oft der Punkt, wo man aufgibt, ja, also wo es schwierig wird irgendwie. Und deshalb finde ich es halt doch ein bisschen besser, wenn man sich das vorher überlegt und quasi ein bisschen plant, ne? Also ich denke immer so, wir planen so viele Dinge im Leben. Wir planen irgendwie Geburtstage und Hochzeiten planen wir wie verrückt. Wochen und Monate lang werden sich überlegt, wie man was haben möchte, damit dieser Tag perfekt wird. Und dieser Geburtstag, das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension, ja. Also das hat ja so viel Auswirkungen auf das weitere Leben dieser Gebärenden, dieses Kindes, dieser Familie. Das weiß man ja einfach auch aus Studien, dass es unglaublich wichtig ist fürs weitere Leben, dass dieser Tag irgendwie ein guter Tag für einen ist, ja. Also dass man diese Geburt gut erlebt, gut in Erinnerung behält und dass es einen halt trägt, ja, wenn es gut läuft. Und dass es einen sehr dämpft oder dass es was mit einem macht, wenn es eben nicht gut läuft. Und deshalb finde ich es halt dann doch wichtig, sich einen Plan zu machen und sich zu überlegen, was ist mir wichtig? Wie möchte ich das? Was möchte ich auf keinen Fall? Ja, genauso wie man das bei einer Hochzeit vielleicht auch machen würde, ne? Also
ja. Was ist, wenn es regnet? Was machen wir dann?
Ja, genau.
Ne?
Genau. Was ist, wenn was passiert? Genau. Was ganz, was man jetzt irgendwie
genau. vielleicht nicht, dass man
genau
sagt,
nicht wollte.
Oh Gott, jetzt regnet's. Ich habe damit gar nicht gerechnet.
Genau.
Bei meiner Hochzeit. Ja. Und dann stehe ich da in meinem schönen Kleid und es würde niemand machen, ne? Sondern es gibt Sachen, die sind höhere Gewalt. Und was ist da?
Ja.
Was möchte ich da?
Ja.
Ja. Ja, ich sehe es genauso wie du.
Wie gehe ich dann damit um?
Genau, und wie kann man mir dann helfen oder welche Hilfe möchte ich dann gerne oder genau, wie gehe ich dann damit um? Ja, ich finde diese Vorbereitung eben auch ganz wichtig, ja.
Ja, und trotzdem soll man sich das natürlich bewahren, ne? Also dieses Gefühl.
Ja, unbedingt.
Ja, ist ja normal. Und also was ich immer ganz, ganz wichtig finde, ist, egal wie viel wir uns vorbereiten, egal was wir machen oder was wir nicht machen, diese Geburt wird ja passieren. Also unser Körper weiß ja, wie das geht. Wir haben ja ein Programm im Gehirn, was einfach weiß, wie Geburt geht. Und unser Körper wird es einfach tun, ja? Der wird wissen, was zu tun ist, ob ich jetzt vorbereitet bin oder nicht. Und das finde ich irgendwie auch beruhigend, ja. Also auch wenn man jetzt an irgendwas nicht gedacht hat oder so, der Körper macht es ja trotzdem. Aber es geht halt darum, unseren Geist, wenn ich es mal so sagen darf, mitzunehmen, ne? Also dass man eben nicht nur körperlich die Geburt übersteht, sondern eben auch, wie gesagt, als gutes Erlebnis dann abspeichern kann.
Ja, genau. Das ist ja natürlich das große Ziel meiner Arbeit auch, dass die Geburten eben auch positiv erfahren werden und ermächtigend und stärkend und das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Jana, ich habe noch eine Frage an dich und zwar haben wir ja jetzt darüber gesprochen, über den Geburtsplan, also dass Frauen dann kommen, vielleicht hoffentlich im Vorgespräch und schon einen Geburtsplan mitgebracht haben, über den sie kurz vielleicht auch sprechen können. Wenn auch wahrscheinlich nur ein paar Minuten, weil dann die 20 Minuten um sind. Und dann gibt es vielleicht auch noch Frauen, die mit einem Geburtsplan zur Geburt selbst kommen. Es gibt ja auch manchmal diese ungünstige Situation, dass Frauen, dass ein Kreißsaal zum Beispiel voll belegt ist und Frauen in eine andere Klinik müssen und jetzt spontan umdisponieren müssen. Nur, dass alle, die jetzt gerade zuhören, das wenigstens schon mal gehört haben, dass sowas passieren kann. Das ist selten, aber es passiert hin und wieder. Nur, dass man das einfach schon mal mitdenkt. Und so kommt man vielleicht in eine Situation, wo man einen Geburtsplan direkt am Tag oder in der Nacht der Geburt dem begleitenden Personal eben in die Hand drückt. Und in meinem Fall ist es ja häufig so, dass die Frauen auch noch Kopfhörer aufhaben und vielleicht die Kommunikation ein bisschen mehr über die Geburtsbegleitung läuft. Wie können die Frauen denn da oder wie können die Paare denn da so in den Kreißsaal gehen, dass sie positiv aufgenommen werden, mit ihrem Wunsch, möglichst zurückgezogen auch zu sein bei der Geburt, möglichst in Ruhe zu sein, dass die Frau eben in den hypnotischen Trancezustand gehen kann und sich und so die Geburt für sich als sehr intensiv erlebt natürlich, aber nicht so sehr im Außen ist. Hast du da einen Tipp?
Also erstmal für diesen Fall, dass man vielleicht doch woanders hingeht oder so, würde ich diesen Geburtsplan oder diesen Zettel mit Stichworten immer in den Mutterpass legen, damit man es einfach nicht vergisst. Und der wird ja auf jeden Fall geöffnet vom Personal, da wird reingeschaut. Also das ist ein safer Ort, wo wir den dann auch immer finden, auch wenn man selber in dem Moment ganz vergessen hat, dass man den abgeben wollte. Mhm. Also das würde ich auf jeden Fall machen, den da reinzulegen. Und dann muss natürlich der Partner, der geburtsbegleitende Mensch gut auch vorbereitet sein darauf, auf diese Situation, weil der muss ja dann die Kommunikation in dem Fall vielleicht am besten übernehmen und quasi schon, wenn das Paar dann am Kreißsaal quasi klingelt, dass der Partner das dann einfach sagt. Also dass er sagt, hier, meine Frau hat sich speziell vorbereitet. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Sie hat Kopfhörer auf, sie hat sich mit der friedlichen Geburt vorbereitet und da, das ist der Grund. Ne? Also, dass man einfach die Hebamme, die dort ist, ein bisschen abholt. Mhm. Weil ich glaube, sonst ist es komisch. Also, wenn jetzt eine Hebamme das wirklich nicht kennt, dann ist es, glaube ich, komisch, wenn da eine Frau vor ihr steht, die gar nicht mit ihr sprechen möchte und Kopfhörer auf hat. Das wirkt ja so wie, ich will mit dir nichts zu tun haben, ne? Mhm. So ein bisschen. Und da würde ich, ja, da würde ich einfach der Hebamme ein paar Sätze mitgeben. Und das kann, glaube ich, der Begleitende gut machen.
Ja. Das ist total spannend, gerade mit dir darüber zu sprechen, weil wir im Vorfeld uns nicht ausgetauscht haben darüber, sondern es war jetzt so eine spontane Frage von mir. Mhm. Und ich bin ein bisschen, also das war das, wie ich es auch immer gesagt habe. Mhm. Und jetzt bin ich ein bisschen davon abgekommen und würde gerne jetzt spontan hören, was du meinst. Okay. Nämlich, dass die Frauen tatsächlich einmal kurz die Kopfhörer abnehmen, kurz der Hebamme Hallo sagen und sagen, ich möchte mich gern so ein bisschen zurückziehen, ich höre hier ein bisschen Entspannungsmusik, ich hoffe, das ist okay. Und dann die Kopfhörer wieder drauf. Das ist zwar nicht ganz korrekt, also da ist auch Entspannungsmusik mit dabei, aber vor allem ja die Hypnose. Mhm. Aber weil man nicht so einen riesen Fass aufmacht, ich mache jetzt hier eine ganz besondere Methode und alle was mag das für eine Methode sein oder auch, oh, davon habe ich schon gehört, wie aufregend, aber es gibt auf jeden Fall so einen besonderen Status für die Frauen, die vielen gar nicht so angenehm ist und die manchmal auch die Hypnose, diesen tollen Zustand auch so ein bisschen verhindern, weil man plötzlich sich so auf dem Präsentierteller fühlt und das Gefühl hat, man wird so sehr vielleicht beobachtet dabei und dann könnte wieder das Gehirn aktiver werden, weil man das Gefühl hat, man wird beobachtet. Könntest du dir vorstellen, dass das auch gut wäre oder vielleicht sogar besser und einfacher?
Auf jeden Fall. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und ja, das ist natürlich irgendwie nett, dass man einmal Hallo sagt, dass man sich einmal quasi begrüßt hat. Also würde ich, glaube ich, auch ganz schön finden, wenn das möglich ist. Ne? Also wenn es einen nicht zu sehr rausbringt, wenn man kurz, ich meine, es ist ja eh ein Moment wahrscheinlich, den man so ein bisschen nicht so ganz abpuffern kann. Man kommt da an, das ist irgendwie aufregend, das ist was Neues. Man kriegt es ja schon mit. Es ist ja nicht so, dass man gar nichts mitbekommt. Und insofern, ja, das finde ich eine gute Idee.
Ja, naja, und das wird ja auch vorher geübt, ne? Also ist das eben wichtig, glaube ich, dass dieses Auftauchen und wieder Abtauchen vorher gut geübt wird. Und dann gelingt es auch dann, also dass man einmal kurz Hallo sagt. Und mal, ich glaube, für die meisten Frauen macht das weniger Stress, als dann zu denken, finden die mich jetzt alle komisch oder so, ne? Also das bringt dann fast mehr raus, ja. Das ist so mein Eindruck jetzt so in den letzten Jahren.
Ja, kommt sicherlich immer echt total drauf an, wem man auch begegnet und wie offen diejenige ist, ne, für Neues oder für anderes.
Ja, genau. Absolut.
Ja, richtig. Also finde ich auch, auf jeden Fall kann man gut machen, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und es ist halt freundlich, dass man sich einmal selber, dass man einmal irgendwie drei Worte gewechselt hat, ne, das ist irgendwie schon ganz schön.
Ja, genau. Ja. Jana, fällt dir noch was ein zum Thema Geburtsplan, zum Thema vielleicht auch Kommunikation mit Hebammen? Was du vielleicht noch empfehlen würdest oder so? Oder hast du das Gefühl, wir haben das jetzt in dem Gespräch ganz gut abgedeckt?
Also was mir oft auffällt, ist, dass die Frauen erstmal gar nicht so unbedingt wissen, was jetzt in so einem Geburtsplan eigentlich abgedeckt wird. Ja, also eigentlich denke ich immer, wenn man so einen Geburtsvorbereitungskurs macht, dann weiß man eigentlich danach so, worum es geht, ja, oder was so die die Punkte sein könnten, die einem vielleicht wichtig sind. Aber manchmal ist es doch noch so ein großes Fragezeichen, was kommt da rein? Und dann kommt es halt doch eher dazu, dass man sich eben so ein Template holt. Ich stelle ja auch welche zur Verfügung, du stellst ja auch welche zur Verfügung.
Genau.
Ich finde immer, es ist, man sollte die so nutzen, dass man einfach sich Ideen holt. Also, dass man einfach schaut, aha, dieser Bereich, den gucke ich mir nochmal an, wie will ich den eigentlich? Ja, wie möchte ich, was weiß ich. So ein Klassiker ist ja immer das Abnabeln oder, ne, also solche Dinge, dass man sich nochmal anguckt, wie möchte ich diese Situation, wie möchte ich das Ankommen von dem Kind, ist es mir vielleicht wichtig, dass ich es selber hochnehme oder möchte ich es auf den Bauch gelegt bekommen oder, keine Ahnung, also, oder wieder ein bisschen unüblicher, aber das gibt's auch, dass zum Beispiel eine Frau sagt, ich möchte, dass das Kind erst richtig abgetrocknet wird. Ich möchte nicht, dass es so glitschig zu mir kommt, was die meisten ja wunderschön finden, aber manche eben auch nicht. Ja. Ne? Also da muss man sich einfach so Gedanken drüber machen oder kann man sich Gedanken machen. Und dass man diese ganzen Pläne, die es eben im Netz gibt, auch bei uns gibt oder auf anderen Portalen, dass man sich daraus einfach eher Anregungen holt und dann überlegt, wie möchte ich das? Und dass man es wirklich, ich glaube, dass es gut ist, es in seinen eigenen Worten dann aufzuschreiben oder zu übernehmen, weil man es sich dann so zu eigen macht und weil ich immer finde, dass man es auch so ein bisschen merkt, wenn es einfach so eine Kopie ist und ich das immer so authentischer finde, wenn man sieht, okay, diejenige hat wirklich sich darüber Gedanken gemacht und so möchte sie das und das ist ihr super wichtig und ich glaube, dass es was macht mit einem, das zu tun.
Ja, es erinnert mich so ein bisschen daran, dass ich ja empfehle, eine kleine Karte mitzubringen für die Hebammen, wo man so ein bisschen schreibt, ne, dass man möchte, dass viel über den Partner kommuniziert wird und dass man aber trotzdem immer ansprechbar ist, ne? Also das, da, wo man so ein bisschen erklärt, dass und dass ich eben auch finde, also bloß nicht ausdrucken, sondern bitte handschriftlich selber, ne, weil das macht was. Und das finde ich gerade total interessant, von dir zu hören mit dem Geburtsplan, weil ich gedacht hätte, man möchte es vielleicht lieber gedruckt und so, dass es halt nicht so viel ist, ne, weil handschriftlich zu lesen, finde ich, dauert halt länger. Andererseits kann man vielleicht auch gut leserlich handschriftlich schreiben, ne, oder?
Also ich meinte jetzt nicht unbedingt, dass man es handschriftlich schreiben muss, sondern man kann es natürlich tippen. Tippen ist immer besser zu erfassen schnell. Ja. Aber dass man es einmal selber macht, also dass man es vielleicht nicht komplett so übernimmt, weil, also wie gesagt, dann hat man oft so das Gefühl, ah ja, okay, das ist ja irgendwie so ein Standardding.
Das stimmt.
Und dann weiß man nicht, hat diejenige sich wirklich damit beschäftigt oder nicht? Mhm. Will sie das wirklich so oder hat sie das einfach quasi aufgeschnappt,
dass man Kreuz, das so macht? Verrutscht oder so. Wirklich?
Ja, es macht einfach so einen anderen Eindruck. Also wie gesagt, wie diese Standards, die ich da am Anfang erwähnt hatte, ne, die es am Anfang gab, die dann einfach auch in ihren Formulierungen noch so ganz seltsam amerikanisch waren, wo man dann einfach so dachte, okay, da hat jetzt jemand was übernommen. Und ehrlicherweise, da muss man auch sagen, also das waren ja dann oft auch wie Geburtsvorbereiterinnen, die den Frauen, also die, ist jetzt ein bisschen schwierig.
Ich glaube, ich weiß schon, worauf du hinaus willst.
die so ein bisschen quasi ihre eigene Methode damit aufgewertet haben, dass sie sozusagen das, was die Kliniken machen, abgewertet haben. Ja, also das, was ich dir hier erkläre, das ist der Goldstandard und lass dir bloß nichts anderes irgendwie aufschwatzen in der Klinik. Ja. Und das macht gleich so was Konfrontatives, ne, was einfach ungut ist, weil man soll ja dahin gehen, wo man dann auch Vertrauen hat zu den Menschen, ja, dass die einen eben bestmöglich unterstützen. Ne? Und wir, also ich glaube, alle, die Hebammen sind mal Hebamme geworden, weil sie einfach Frauen helfen wollen, eine bestmögliche Geburt zu haben und nicht, weil sie ihnen irgendwas Böses wollen oder irgendwelche Zugänge legen wollen oder irgendwelche Abschnitte machen wollen oder so. Das ist ja total absurd, dieser Gedanke. Aber der kam eben oft dann so rüber, ja, in solchen Templates oder in solchen Briefen. Und ich glaube, da muss man ganz gut aufpassen, dass man das vermeidet, weil damit, glaube ich, bewirkt man eben, dass die Hebamme dann ablehnend reagiert, was ja total klar ist, glaube ich.
Ja, ja. Ja, das ist total toll, das nochmal von dir zu hören. Also finde ich total gut, werde ich auch für den Kurs übernehmen. Das ist ja immer total bereichernd, mit dir zu sprechen. Ich habe schon viel gelernt. Schön. Von dir. Genau, und ich werde auch immer mal wieder gefragt, wie sieht es denn aus mit einem Geburtsvorbereitungskurs? Du hattest ja auch ganz zu Beginn gesagt, dass du super gerne Geburtsvorbereitungskurse gibst, auch ganz tolle, wie ich weiß. Und ich werde manchmal gefragt, kann ich irgendjemandem irgendwas empfehlen? Aber du hast jetzt auch zwei Geburtsvorbereitungskurse entwickelt, die online sind und die ich kenne und wirklich sehr gut finde, weil ich finde, dass sie keine Angst machen. Und das ist mir halt das Wichtigste. Das machst nicht nur du, also zum Glück, das machen viele, viele Hebammen, dass sie tolle machen, empfehlenswerte Geburtsvorbereitungskurse, die überhaupt nicht beängstigend sind, sondern bestärkend. Nur bei deinem weiß ich es eben, deswegen möchte ich es unbedingt einmal sagen. Und vielleicht magst du dazu auch noch was sagen, weil es ist ja auch ein ganz besonderer dabei.
Ja, danke erstmal, sehr schön, das freut mich natürlich. Das ist auch mein Feedback, also dass die Frauen immer sagen, dass sie ja, dass sie jetzt keine Angst mehr haben, sondern es eher so als Herausforderung für sich begreifen. Und das finde ich immer ganz wunderbar, wenn das so ist. Ja, also es gibt, also einmal mache ich ganz normale Geburtsvorbereitungskurse in Berlin. Die finden live statt. Mhm. Und dann, wie du gesagt hast, habe ich eben einen Kurs ja aufgenommen, so einen, den man sich selber anschauen kann, streamingmäßig. Und damit habe ich angefangen. Und ich habe ja schon ganz, ganz lange in Berlin auch mit einer anderen Frau zusammen, mit einer Zwillingsmama und Elternberaterin zusammen Zwillingskurse angeboten. Mhm. Und dann haben wir beschlossen, dass auch dieses Format sozusagen zur Verfügung gestellt werden muss für mehr Menschen, weil es einfach unglaublich wenig Angebote für Zwillingseltern gibt, aber immer mehr Zwillingseltern. Und ja, dann habe ich mit der Inga zusammen eben auch diesen Zwillingskurs nochmal als Streaming-Kurs gebaut, kann man sagen.
Ja.
Und wir kriegen unglaublich tolles Feedback. Es gibt zu beiden Kursen auch Live-Sprechstunden immer, weil ich weiß, dass es ein großes Bedürfnis ist, sich auch auszutauschen unter Eltern. Ich finde es auch unglaublich wichtig, dass Eltern sich austauschen. Also abgesehen von den ganzen Informationen, den tollen, die wir ihnen geben können, ist es einfach schön zu sehen, ach, da ist noch jemand anders, der ist in derselben Situation wie ich, der geht's ganz genauso, die macht sich dieselben Gedanken, hat dieselben Fragen. Das ist unglaublich schön. Und inzwischen ist es auch so, dass vermehrt Frauen in die Live-Sessions kommen und uns von ihren Geburten erzählen, die dann stattgefunden haben. Und das ist großartig. Ja. Und das ist bei den normalen Kursen, bei den Einlingskursen großartig, aber bei den Zwillingskursen ist es auch nochmal ganz besonders toll, weil, wie gesagt, es da einfach so wenig gibt. Es gibt so wenig dazu, so wenig zu erfahren und die fühlen sich so allein gelassen oder die fühlen sich so exotisch innerhalb dieser Gruppe von Schwangeren. Und da können sie sich einfach treffen und austauschen und es gibt ein Forum dazu, wo sich dann auch Menschen live verabreden. Und es gibt zum Beispiel schon eine Gruppe in Berlin inzwischen von Zwillingseltern, die gemeinsam losziehen. Das finde ich ganz, ganz toll. Also das ist alles quasi entstanden. Wir sind ganz happy damit.
Ja, ja. Genau. Das merke ich auch immer wieder, ne, dass es dann so die Frage gibt, ist denn der Kurs auch für Zwillingseltern gut oder ne, kann ich das dann auch nutzen oder hast du schon Erfahrung mit Zwillingsgeburten? Und dann haben wir jetzt eben auch vermehrt darauf geachtet, die Zwillingsmamas, die uns tolles Feedback geben, dass wir dann eben sagen, schreib doch einen Geburtsbericht für uns, dass wir den einstellen können, weil es halt wirklich wenige Geburtsberichte überhaupt gibt von Zwillingsmamas. Und genau, und dann natürlich eben mit Hypnose dann nochmal noch weniger. Und genau, dann ist es schön, man hat so eine Sammlung oder eben auch überhaupt positiv das erlebt zu haben, ne? Das ist ja einfach auch toll, wenn man sich da bestärkt. Und ja, ich glaube, wir arbeiten da beide halt so dran, dass diese Horrorgeschichten immer weniger werden, hoffentlich, und einfach bestärkende, positive Geburtsberichte in die Welt gehen. Genau, und deswegen finde ich auch dein Buch so toll, dieses Jede Geburt ist einzigartig, weil du diese Geburtsberichte positiv halt, das sind positive Geburtsberichte, die du auch immer noch mal kommentierst. Und das finde ich toll. Habe ich übrigens mir ein bisschen abgeguckt für mein Buch. Da gibt es ja auch ein paar Geburtsberichte drin. Da habe ich es auch so gemacht, dass ich halt, wenn mir was aufgefallen ist, habe ich dann einen Kommentar dazu geschrieben, ne? Um nochmal zu beschreiben.
Ich bin auch schon ganz gespannt.
Genau, wie ist es aus meiner Sicht? Und das fand ich nämlich bei deinem Buch oder finde das einfach total toll, weil man dadurch eben den Hebammenblick bekommt und sieht, ah, okay, das ist vielleicht was häufiger passiert bei einer Geburt. Das habe ich jetzt schon öfter gelesen. Das hier ist sehr selten. Das habe ich jetzt nur das eine Mal in dem Buch gelesen. Also wenn man sich so schulen möchte, auch vielleicht wenn man sagt, ich möchte meinen Geburtsplan selber schreiben, finde ich das Buch zum Beispiel auch wirklich empfehlenswert, weil es einem so einen tieferen Einblick geben kann, was könnte denn auf mich zukommen und wie könnten dann meine Wünsche sein.
Ja. Super. Ohne Angst, das ist auch, genau. Ja, das ist schön. Das ist auch so das Feedback, was ich ganz oft bekomme, dass die Frauen so sagen, dadurch, dass ich irgendwie gelesen habe, wie das war und wie das für die Frauen halt war, die erzählen ja aus ihrer, aus ihrer Erlebnisperspektive, und wie sie auch mit Dingen umgegangen sind, weil wenn du sagst, dass es positive Berichte sind, dann heißt es ja trotzdem nicht, dass es immer so Bilderbuchgeburten waren, ne? Das waren ja auch Geburten, wo, also die ganz unterschiedlich verlaufen sind und auch nicht immer so wie gewünscht, aber dann trotzdem gab es irgendwie, haben die Frauen so erzählt, wie das für sie war und wie sie dann gut damit umgehen konnten, ne? Oder so. Mhm. Oder wie sie es verarbeitet haben. Und und dadurch bekommt man eben ein ganz gutes Bild, wie kann sowas aussehen. Und wie du sagst, ne, was passiert häufiger, was passiert nicht so häufig. Und ich habe auch sehr bewusst immer wieder auf dieselben Dinge auch so hingewiesen, weil man dadurch auch sieht, dass da kommt es ja schon wieder vor und ach, hier ja schon wieder. Ne? Genau. Und dann sieht man so, okay, das ist was ganz Wahrscheinliches, ja, was mir vielleicht auch so begegnen kann. Ja, finde ich auch ganz, ganz schön.
Ja. Ja. Jana, ich danke dir sehr, dass du dir hier die Zeit genommen hast, zu sprechen über dieses wichtige Thema Kommunikation mit Hebammen, aber eben auch Geburtsplangestaltung oder Abgabe. Wie mache ich das alles am besten? wenn man jetzt dich spannend findet und Kontakt mit dir aufnehmen möchte oder dir irgendwo folgen möchte, wo kann man das denn am besten tun? Ich verlinke das natürlich auch alles.
Genau. Also ich freue mich natürlich, wenn ihr auf meinen Blog kommt, hebammenblog.de. Ihr findet mich auf Instagram, auf Facebook und ansonsten über den Blog, da gibt es eben auch die Kurse, da findet man die Bücher, da ist eigentlich alles versammelt. Vorträge. Ja, super. Alles, was es so gibt. Ja, freue ich mich.
Vielen Dank, liebe Jana.
Danke dir.
Und ich würde mal sagen, bis bald. Wir haben schon weitere Ideen, gerade ein bisschen gesponnen.
Genau, also, ich freue mich immer sehr. Vielen Dank.
Ja, ich mich auch. Tschüss.
Ja, das war es schon mit der letzten Folge aus meiner Sommerpause mit dem Geburtsplan mit Jana Friedrich. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte gerne doch noch ein bisschen tiefer eintauchen, ein bisschen tiefer einsteigen, dann findest du einen Link in den Shownotes zum Schnupperzugang für die friedliche Geburt. Und dann kannst du sehr gerne einmal kostenlos und unverbindlich hineinschnuppern und schauen, ob dir vielleicht der Kurs die friedliche Geburt gefällt und zu dir passt. Ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen einen wunderschönen restlichen Sommer und nächste Woche geht's dann weiter mit einer neuen, ganz frischen Podcast-Folge, frisch für dich aufgenommen. Und ich freue mich schon drauf. Bis bald. Alles Liebe, deine Christine.